Das, was wir mal jetzt hier anbieten, ist ja leider nicht flächendeckend. Und es wäre schön, wenn wir das wirklich flächendeckend in Deutschland vielleicht auch mehr hätten, dass wirklich jeder Zugang zu einer guten Betreuung hat, dass jeder Zugang zu einer guten Physiotherapie hat, wenn es denn erforderlich ist.
Hier sind Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast. Hallo Björn.
Hallo Susanne.
Björn, mich würde mal interessieren, wir reden ja mit vielen Gästen, wir nehmen ja ganz viele Themen auf und heute habe ich mir mal gedacht, heute bist du mal mein Gast.
Bin ich immer sehr gerne.
Ja, genau. Wir machen den Podcast jetzt nun schon 3 Jahre und haben schon viele Themen angesprochen und haben einfach mal dies und jenes mal besprochen. 3 Jahre Halime und Habermann, in der Zeit ist ja eine Menge passiert auch in der Hämophilie-Welt. Hm. Wie siehst du denn die Entwicklung der Hämophilie aus? Persönlicher, aus orthopädischer Sicht, du bist ja viel unterwegs, bist ja mittlerweile in vielen Zentren der Konsiliaris für die Orthopädie. Wir sehen viele Patienten. Erzähl doch mal, wie es aus deiner Sicht so ist.
Es sind ja nicht nur die letzten 3 Jahre, wo wir oder ich oder wie auch immer mit der Hämophilie zusammenarbeiten, sondern es geht ja schon eine ganze Zeit zurück. Jetzt bei mir persönlich ging es um die 2000 irgendwo los. Aber wie du sagst, gerade in den letzten Jahren ist extrem viel passiert. Ne? Das Offensichtlichste sind natürlich die neuen Medikamente, die auf den Markt kommen und die einiges in der Art der Behandlung geändert haben. Es hat sich aber auch einiges in der Diskussion geändert. Also wir diskutieren jetzt nicht mehr, ob jemand Sport machen kann, sondern wie er Sport machen kann. Auch die Anforderung der Patienten ist eine komplett andere oder der Anspruch ist ein anderer, gerade der jungen Patienten. Wenn wir jetzt hier Deutschland nehmen, ja, und dann müssen wir aber auch sehen, dass sich jetzt aufgrund von der politischen Situation auch da viel verändert hat und wir auf einmal Patienten aus anderen Ländern sehen, die so ganz anders von ihrem Körper sind als die Patienten, die wir momentan in Deutschland sehen. Ne? Also da gibt es diese wirklich krassen Gegensätze, die wir zurzeit haben.
Und das ist eine große Herausforderung für unsere Sprechstunde, aber auch für so eine orthopädische Sprechstunde. Und dann sehen wir in der orthopädischen Sprechstunde, siehst du dann Kinder oder Erwachsene, die zum Check-up zu dir reinkommen, einfach nur mal gucken wollen, ob mit den Gelenken alles in Ordnung ist. Und dann kommt ein Patient rein, den haben wir vielleicht hier in Deutschland vor 50 Jahren mal das letzte Mal gesehen, mit einer ganz komplexen Bewegungseinschränkung. Und dann stehen wir und wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Mhm. Und das sind wirkliche Herausforderungen von Patienten, wo wir die Herausforderung haben, die kleinste Blutung zu entdecken, aber wo wir eigentlich bei einem anderen Patienten in der kompletten Rehabilitation sind.
Ja. Ja, die Wunschvorstellung ist natürlich jetzt die Situation, wie du sie zuerst beschrieben hast. Da kommt ein Junge, der macht sein ganz normales Leben, er kommt zur Kontrolle und wir finden nichts. Ja, das ist ja die Traumvorstellung, die wir haben. Aber das macht es ja auch so spannend tatsächlich, in diesem Gebiet zu arbeiten, weil du das komplette Spektrum dieser Erkrankung hast und jetzt aus meiner Sicht das komplette Spektrum der Orthopädie. Das ist nicht so klassisch der Rückenschmerz, der immer wieder kommt. Das ist nicht so klassisch die Kniegelenksarthrose, die immer wieder kommt, sondern jeder Patient ist super individuell und das macht es ja so interessant, dann mit dem Patienten zusammen zu überlegen, was so der sinnvollste nächste Schritt ist.
Aber da gibt es ja zum Beispiel Stimmen, die sagen, naja, wenn die Patienten oder die Kinder auf einer guten Prophylaxe sind, und haben auch ihr Sportprogramm bisher immer gemacht. Wozu brauchen wir dann so viele Kontrollen? Ich meine, manchmal ist es ja so, wenn die gut eingestellt sind, wozu dann wirklich die Kontrollen? Aus deiner persönlichen Erfahrung, ich meine, du machst das ja nun jetzt schon fast 30 Jahre, 26 Jahre letzten Endes, ist ja eine lange Zeit. Kannst du aus deiner persönlichen Erfahrung sagen, doch, es macht immer mal wieder Sinn, nicht, dass da was Unentdecktes, aber dass wir die Patienten doch wieder abholen können, dass Kontrollen wichtig sind?
Ja, unbedingt. Ich glaube, aus mehrerer Sicht. Das eine ist, wir wissen ja von jetzt teilweise auch Veröffentlichungen, ist es ja auch dokumentiert, dass Patienten, die offensichtlich eine sehr gute Faktortherapie gehabt haben, sie im späteren Leben oder Alter doch noch Veränderungen der Gelenke haben, vor allem der Sprunggelenke. Das heißt, da scheint ja doch irgendwas zu passieren, was vielleicht nicht früh genug erkannt wurde. Und dann ist es so, die neuen Therapien sind neu. Wir wissen noch nicht, was in 10, 15 Jahren mit diesen Therapien ist und wie die Gelenke darunter reagieren. Insofern finde ich es schon wichtig, dass wir regelmäßig danach schauen, um Veränderungen frühzeitig zu erkennen und die Patienten dahingehend zu begleiten, dass die gesund ins Erwachsenenalter kommen und möglichst wenig Beschwerden haben. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass die Patienten auch eine gewisse Sensibilisierung haben, um sich mit ihrem Körper auseinanderzusetzen und mit der Erkrankung auseinanderzusetzen. Wir diskutieren ja immer dieses Hämophilia-Free-Mind, aber das bedeutet ja, dass sie alles vergessen, inklusive der Therapie, und das wollen wir eigentlich nicht. Die Erkrankung ist ja immer noch da.
Ja, dieses Free-Mind ist gut, wie du schon gesagt hast, kann aber auch tatsächlich gefährlich sein. Aber wenn ich an die Publikation denke, die daraus entstanden ist, sie wirklich total zu vergessen, nämlich in den Alter reinzugehen und gar nicht darüber nachzudenken, dass man die Erkrankung hat. Wie siehst du das in deiner Erfahrung bei den Patienten? Vergessen die Patienten oft ihre Erkrankung? Was ist deine persönliche Erfahrung?
Also ich glaube, nein. Also unbewusst haben die das immer noch oder bewusst haben die das immer noch dabei, gerade die Patienten, die in die Sprechstunde kommen.
Ja.
Das ist bei denen immer noch präsent. Der eine kann es besser verarbeiten, der andere weniger gut. Ich glaube, aufgrund der modernen Therapien und aufgrund der, ich meine, ich bin nun mal im Zentrum, wo die Patienten tatsächlich auch alle sehr gut betreut werden. Mhm. Der guten Betreuung können die Patienten sehr, sehr gut damit umgehen und das zumindest weitgehend aus ihrem Alltag ausblenden. Aber sie haben es nicht vergessen.
Wie ist das denn jetzt in der heutigen Zeit, wenn wir uns jetzt Kinder angucken, die frühzeitig mit den Therapien ja beglückt worden sind, früh anzufangen und auch nicht diesen Stress zu haben, immer wieder gespritzt zu werden, jetzt wirklich auch mit den neuen subkutanen Therapien. Siehst du dahingehend aus deiner Sicht eine Veränderung, was die sportliche Aktivität ist für die Patienten? Siehst du da grundsätzlich auch mit anderen IV-Produkten, ich meine, es gibt ja ganz lange Halbwertzeitverlängerte, siehst du eine Veränderung in der Entwicklung?
Absolut, weil die Ansprüche auch ganz andere sind. Und es werden nicht mehr so die Grenzen gesetzt wie früher. Vor 20 Jahren hast du selten gesehen, dass jemand sportlich wirklich sehr aktiv war. Und jetzt hast du in den Sprechstunden wirklich junge Menschen, die Sportarten wie Hockey, Basketball, Klammer auf leider, Klammer zu, auch Fußball spielen. Aber selbst das geht ja in sehr, sehr vielen Fällen unter den heutigen Therapien. Und da hat sich schon einiges geändert. Umso wichtiger ist es, glaube ich, dass wir die Patienten aber dahingehend auch vorbereiten und sie auch mit einer gewissen körperlichen Fitness, Koordination und Kraft in diesen Sport reinkommen.
Da sprichst du etwas ganz Wichtiges an, sie vorzubereiten für den Sport und auch für die Fitness vorzubereiten. So müssten letzten Endes vielleicht auch Voraussetzungen geschaffen werden für jedes Kind, für jeden Patienten, wenn er eine bestimmte Sportart durchführen will. Dann müsste es ja letzten Endes wie so eine Art Führerschein oder Test vorher geben, ist er nicht aufgrund der Hämophilie in der Lage, die Sportart durchzuführen, kann er das aufgrund seiner körperlichen Konstitution, kann er das machen. Und ich glaube, da müssen wir gegebenenfalls umdenken.
Es kommt immer auf die Entwicklung des Kindes drauf an. Wenn du jetzt ein Kind hast, was wirklich völlig normal, in Anführungszeichen, gefördert wurde, während seiner Kindheit, Vorschulalter, Kindergartenzeit, Schulalter und sich wie alle anderen Kinder auch entwickelt hat, also körperlich völlig normal ist. Ja, und dann, bleiben wir jetzt mal beim Fußball, in der, ich weiß gar nicht, wie die kleinste Jugend, G-Jugend, glaube ich, heißt, da reinkommt, das ist ja mehr Bewegungstherapie als Fußball. Und dann wächst er ja auch so langsam mit diesem Sport auf. Also sowas geht, glaube ich, ganz schön. Wenn du allerdings ein Kind hast, was, ich sag mal, dem Ganzen eher ferngeblieben ist, jetzt sich motorisch nicht so gut entwickelt hat und dann mit 12 Jahren beschließt, in diesen Sport einzusteigen, dann hat es eine komplett andere Entwicklung hinter sich und kann gar nicht mit dieser Sportart groß werden. Und das ist dann tatsächlich die große Aufgabe, das Kind so darauf vorzubereiten, dass es da mithalten kann.
Erlebst du solche Diskussionen in deiner Sprechstunde?
Ja, häufig. Die sind häufig da und die kommen meistens tatsächlich auch von den Kindern, weil einfach ihre Freunde in dem Fußballverein sind oder weil es ein sozialer Anknüpfungspunkt ist. Aber ich glaube, man kann die schon ganz gut abholen und dann gemeinsam versuchen, das in irgendeiner Form zu realisieren. Und manchmal merken die Kinder ja dann auch selbst, dass sie oder dass dieser Sport vielleicht für sie nicht das Beste ist.
Was würdest du dir für die Zukunft wünschen? Es gibt ja noch ganz viele offene Bereiche, die wir ja noch nicht, ich sage immer, bearbeitet haben. Aber was wären so ein paar Dinge, wo du dir sagst, Mensch, das gilt es noch zu bearbeiten und das gilt es noch mal aufmerksam zu schauen?
Es sind ja viele Gebiete, auf denen wir arbeiten. Und das, was wir oder du oder wie auch immer jetzt hier anbieten, ist ja leider nicht flächendeckend. Und es wäre schön, wenn wir das wirklich flächendeckend in Deutschland vielleicht auch mehr hätten, dass wirklich jeder Zugang zu einer guten Betreuung hat, dass jeder Zugang zu einer guten Physiotherapie hat, wenn es denn erforderlich ist. Und auch das einfach machen kann, worauf er Lust hat. Da sind wir noch ein Stück weit weg und da muss man wahrscheinlich auch noch sehr viel informieren. Mal gucken, ob wir es schaffen, ich weiß es nicht.
Ich meine, wir haben ja schon durch das Hemmotion-Projekt versuchen wir ja Physiotherapeuten deutschlandweit mit an Bord zu bringen. Aber das ist nur ein kleiner Part, den wir erreichen können. Da haben wir noch eine Menge zu tun und schauen wir mal, was in den nächsten 10 Jahren, ich meine, die letzten 10 Jahre waren ja wirklich turbulent in der Entwicklung der medikamentösen Therapie, aber bin dann gespannt, was auf der Bewegung, sportlichen Ebene passieren wird und wo wir uns in 10, 15 Jahren hinbewegen und ob die Themen eingeschränkte Bewegungseinschränkung mit den neuen Medikamenten überhaupt nochmal ein Thema sein werden.
Das wird die Zukunft zeigen. Wahrscheinlich wird es nicht gleich morgen passieren, aber so rasant, wie das momentan ist, ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Björn, ich danke dir.
Vielen Dank, Susanne.
Mit freundlicher Unterstützung von SOBI. Swedish Orphan by Vital.